am dritten Tage auferstanden von den Toten. Der Herr ist auferstanden. Vor 2 Wochen hätte es wahrscheinlich besser geklappt. Da wart ihr vorbereitet, das zu sagen. Jemand von euch meinte letztens mal zu mir, dass er bei meinen Predigten immer so einen leichten Hang zur Provokation empfindet. Es ist schön, wenn man so schnell gekannt wird. Nun, um diesen Eindruck etwas zu bestärken, frage ich jetzt mal provokant: Der Herr ist auferstanden. Ja, glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Ja? Ich werde das am Ende der Predigt nochmal fragen. Und dann könnt ihr euch überprüfen, ob es dann euch leichter fällt zu sagen oder schwerer. Im Glaubensbekenntnis geht es ja nicht nur darum, ob wir den Inhalt des Glaubens kennen, sondern ob dieser Inhalt auch in unserem Leben sichtbar wird, zum Leben geworden ist. Aber nun jetzt erstmal genug Provokation, auch wenn sie an mancher Stelle vielleicht nochmal durchblitzen wird. Es gibt vieles, wirklich vieles an unserem christlichen Glauben, was in unserer Gesellschaft von unseren Nachbarn, von unseren Kollegen leicht und gerne akzeptiert wird. Und wovon man vielleicht auch gerne und leicht weitersagen kann, ohne sonderlich anzuecken oder sich auch ohne sonderlich zu schämen dabei. Da ist zum Beispiel von Jesus als Person zu reden, ja, wie er sich um Menschen gekümmert hat. Da hat sich jemand so einer Sache mit vollem Einsatz und voller Leidensbereitschaft selbstlos verschrieben, sein Mut, das ist doch vorbildlich, darüber kann man reden. Und dann gibt es Bibelzitate wie Geben ist seliger als Nehmen oder Hochmut kommt vor dem Fall. Das findet dann auch immer allgemeine Zustimmung, wenn man mal sowas sagt. Also Jesus als Vorbild von Nächstenliebe zu bringen, das löst im Allgemeinen Zustimmung aus. Und es gibt Hoffnung vielleicht auch noch in der Welt, wo jeder so denkt, naja, eigentlich ist doch sich jeder nur der Nächste, da wäre es schön und da ist es gut, mal so ein Beispiel zu haben. Für unsere Gesellschaft gilt, es gibt in der christlichen Lehre so etwas wie einen allgemeinen, zustimmungsfähigen Block von Aussagen und Lehren, bei denen auch niemand größtenteils was dagegen hat. Und redet man von diesem Christentum, dann bekommt man in der Regel auch Zustimmung signalisiert oder zumindest wohlwollendes Nicken. Und der andere denkt, na, schön, dass du was hast, woran du glauben kannst. Versuch das einmal nun mit der gleichen Erwartung, mit Leuten zu reden und das Thema Auferstehung von den Toten zum Thema zu machen. Liege ich falsch, dass wir schon von vornherein vermuten würden, dass bei diesem Thema diese wohlmeinende Zustimmung an ein Ende kommen würde, wenn Sie ehrlich sind? Ein Leichnam wieder lebendig? Da knallt doch der heute aufgeklärte Mensch die innere Tür zu. Da hört der gesunde Menschenverstand auf, der so das andere noch ein bisschen mit Zustimmung versehen konnte. Nun haben wir heute Morgen ja hier mit vielen Stimmen bekannt, ich glaube, dass Jesus Christus am dritten Tag auferstanden von den Toten ist, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist fein, dass wir das so können. Aber ihr Lieben, die wir das hier heute Morgen so bekennen, wir Christen sollten uns an dieser Stelle durchaus immer wieder auch einer Selbstprüfung unterziehen. Und um diese Selbstprüfung für uns, ja, für uns, darum geht es mir heute Morgen. Noch einmal die Frage, fällt euch das schwer, das zu bekennen? Und ich frage noch einmal, aber anders. Und das war ja auch in diesem Sketch so drin. Gehört das Bekenntnis zur Auferstehung vielleicht doch nur zur christlichen Übereinkunft und wir sind deshalb auch daran gewöhnt, sowas zu sagen und deshalb fällt uns das Bekenntnis auch leicht? Es macht mir nichts aus, es auszusprechen. das machen wir selbstverständlich, wir trauen uns das, ja, und hier sowieso. Es macht uns nichts aus. Es macht uns nichts aus. Es macht uns nichts aus. Das ist ein sehr doppelbödiger Satz. Und wenn das nur ein bisschen stimmt, wenn das in seiner Doppeldeutigkeit tatsächlich so richtig ist, dann wäre das eine schlimmere Widerlegung des Auferstehungsglaubens als alle aggressive, antichristliche, atheistische Propaganda das liefern kann. Denn ist Jesus auferstanden, dann betrachte ich doch die Welt mit ihrer ganzen Zukunft in ihrem Dreh- und Angelpunkt völlig verändert und auch mein Leben ist dann völlig verändert, wenn er auferstanden ist. Ist er es nicht, dann bleibt alles beim Alten. Wenn wir unser Bekenntnis nur auf ein Auferstehungssprüchlein klopfen oder es als Auferstehungssprüchlein klopfen und alleine an einem frommen Traditionsglauben festhalten, dann haben wir keine Ahnung, um was es hier geht. Bei der Auferstehung von Jesus stehen wir selbst, wir Christen, aufs Tiefste vor einer Weichenstellung und nicht die anderen da draußen. Denn entweder ist der Tod nichtig oder unerheblich, oder er kommt als Schlimmstes noch auf den Unglücksfall, dass du hier auf dieser Welt leben musst, obendrauf. Entweder da hat einer die Macht und den ganzen Himmel hinter sich jetzt, um seine Zusagen umzusetzen, die er uns gegeben hat, oder es gilt, dass wir unser Leben in die eigenen Hände nehmen müssen und wehe, wir können es nicht. Und dazu kommt dann noch die Auswirkungen auf alle, bei denen die innere Tür sofort bei diesem Thema zufällt. Die Auswirkungen auf diese, wenn es uns eigentlich nichts ausmacht, sind dann fatal. Denn wenn wir das nicht glauben, was für eine Vorstellung. Leute, die auch nicht an die Auferstehung glauben, die betreten dann irgendwann mal Kirchen, Gemeindehäuser und finden dort Menschen, die auch nicht an die Auferstehung glauben. Und das merken sie sofort. Wir sind in ihren Augen dann solche, die gar nicht viel von der Ware halten, die sie anbieten. Was sie bei uns suchen, diese Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben, sind aber nicht feurige Bekenntnisse, geschliffene Argumente, mit denen wir unseren Glauben verteidigen. Sie suchen kein perfektes christliches Marketing und sicheres Glaubensmanagement. Was sie suchen, ist etwas anderes. Und zwar das: Sollte der Satz „Auferstanden von den Toten am dritten Tag für uns stimmen, müsste er zum größten Grundsatz, zur Magna Carta unseres Lebens werden. Die Menschen, die in die Kirchen und Gemeindehäuser kommen, wollen sehen, wie diese Kraft der Auferstehung bei den Betroffenen, bei denen wirkt, die daran glauben. Ich glaube an den auferstandenen Christus. Und dafür bräuchten wir als Christen eigentlich in unseren Dokumenten, in unseren Personalausweisen oder sogar auf unserer Krankenversicherungskarte eigentlich noch eine Extrazeile mit diesem Namen. Udo Herrmann, Mitglied der IKK Klassik, glaubt an den auferstandenen Jesus Christus. Denn dieser Satz müsste uns eigentlich Schritt auf Schritt begleiten, im Büro, in meinem Wohnzimmer, in meiner Schulklasse bis hinein in mein Schlafzimmer. Auswirken müsste er sich dort und bestimmend sein. Denn wenn Jesus lebt und wenn Jesus herrscht, wenn wir das glauben, wer das glaubt, der kann nicht mehr hoffnungslos in dieser Welt sein. Der kann seinen Kopf gar nicht mehr in den Sand stecken und jammern. Wer das glaubt, dessen Sorgen müssten sich so auf 3 Meter Abstand von ihm permanent eigentlich halten. Wer das glaubt, der wüsste von allen, die gestorben sind, um die er trauert, dass sie nicht von ihm gegangen sind, sondern dass sie zu ihm heimgegangen sind und dass er sie eines Tages wiedersehen wird. Wer das glaubt, der würde manche Enttäuschung im Leben nicht mehr so furchtbar ernst nehmen. Wer das glaubt mein Boot, mein Haus, mein Auto, mein Computer, meine Gehaltserhöhung, mein Urlaub, die hätten dann in der Werteskala meines Lebens einen anderen Platz, als sie es immer selber haben wollen. Es gibt auch bei Christen ein bloßes Glaubensgeplapper, ein blutleeres Weitersagen von dem, was man mal gelernt hat, ohne dass es einen Effekt für das eigene Leben hat. Und das muss Gott ein Greuel und eine Qual sein. Es bleibt nämlich totes Kapital ohne Frucht. Wie kann es nun dazu kommen, dass die Botschaft von der Auferstehung für uns Christen so eine geringe Rolle spielt? In Bezug auf Jesus als Mensch fällt uns Identifikation und Glaube und Zuordnen lassen viel leichter. Da lebt ja einer ein Leben wie wir. Das ist ja das Wunder der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes. Bei diesem Jesus finde ich Verständnis, finde ich Geborgenheit. Und über seinem ganzen Leben und auch über meinem ganzen Leben steht, da versteht mich einer. Und solange ich diesen so, ich nenne es mal so, Jesus an meiner Seite, ja, Jesus an meiner Seite Horizont, solange ich den habe, ach ja, schön. Aber dann braucht er noch nicht die Bande von meinem Herzen zu lösen. Dann braucht er auch noch nicht das lösende Wort zu sprechen. Dann braucht er nicht aufstehen und ich brauch's auch nicht. Sondern eigentlich braucht dieser Jesus nur ohnmächtig den Kopf zu neigen. Und ich sage, ja Herr, danke, dass du mich verstehst. Da begegnet mir mein eigenes Leben. Das tut so gut. Und wir wollen doch diese tröstenden Worte hören. Dieses, das kenne ich auch. Aber unsere Verstrickungen, unsere Knechtschaften, unsere Bindungen, unsere verzweifelten Ausweglosigkeiten, unsere Sorgen, unsere Vorwürfe gegen das Leben, gegen andere Menschen, das geht so unheimlich tief. Das ist so schlimm, das ist so beklemmend ernst. Und da sind wir dann immer sehr misstrauisch gegen Lösungen und guten Ausgängen. Und dass da jemand aus dem Tod und mit dem Tod fertig geworden ist, dass wir immer in großen Armen aufgefangen werden, egal was ist, dass wir nie verzweifeln müssen, dass dieser eine lebt und alles auch in meinem und in unserem Leben zu einem Happy End formen will, das ist zu schön, um wahr zu sein. Denn wenn das stimmen würde, und das ist ja die Botschaft der Auferstehung, dann müsste ich ja immer wieder auch aus meinem Jammern raustreten. Dann müsste ich ja in dem, wo ich stecke, vielleicht in diesem Selbstmitleid gerade, dann müsste ich ja Glauben wagen. Dann wäre dieses Selbstmitleid mir als Weg verbaut. Dann müsste ich ja alles auf eine Karte setzen. Dann müsste ich ja mit dem Glauben ernst machen. Dann müsste ich ja hoffen, erwarten, vertrauen, riskieren, mich ganz draufwerfen. Aber das traue ich mir nicht, das überfordert mich. Und würde uns nicht an manchen dieser Stellen ein bisschen mehr Ehrlichkeit guttun? Wie zum Beispiel Annette Lusion singt, ich liebe dieses Lied, es heißt im Refrain, geh mir weg mit deiner Lösung. Sie wäre der Tod für mein Problem. Ich wäre dann nicht mehr interessant. Ich könnte anderen nicht mehr entgehen. Ich könnte mich auch nicht mehr bedauern. Ich muss Glauben wagen, damit mir der Auferstehende und Auferstandene begegnet. Ich muss Glauben wagen, damit dieses Senfkorn Kraft und Leben entfaltet und ich es nicht nur so im Seitenfach meiner sonntäglichen Handtasche oder Jacketttasche trage und zu Ostern noch ein nettes Bild bei Facebook poste. Ich will es nur noch mal anders sagen. Ich habe vor einiger Zeit eine merkwürdige Geschichte gelesen. Die spielt Ende der 50er Jahre, ist so passiert, in Südafrika. Dort fand eine große technische Ausstellung statt. Gut, heute würden wir 50er Jahre wahrscheinlich schmunzeln. aber mit allen Wundern damals, die die Zivilisation zu bieten hatte. Und dann kam man auf die seltsame Idee, eine Gruppe von Buschmännern, die fast noch auf Steinzeitniveau lebten, in ein Flugzeug zu setzen und sie mal so richtig mit einer Begegnung der modernen Welt zu beschenken und zu dieser Technikausstellung zu führen. Man steckte sie in ein Apartment und führte sie durch die Technikausstellung. Auf dem Rückweg stürzte man sich auf sie und wollte wissen, was wohl den tiefsten Eindruck auf sie gemacht hat. Und die Forscher hatten gewettet, dass es der Flug wohl in 10.000 Meter Höhe ist. Aber die Antwort hat alle verblüfft. Es war ein ganz gewöhnlicher Wasserhahn in ihrem Apartment, in ihrer Küche, den sie entdeckt hatten und der sie am meisten faszinierte. Dass jemand aus einer gewöhnlichen Wand Wasser herbeizaubern kann, das war für sie das Umwerfendste. Das andere alles gehörte für sie zu dieser Märchenwelt, die ihnen ja sowieso nicht zugänglich war und in die sie verfrachtet wurden. Und da waren sie jetzt wieder raus. Und darüber wunderten sie sich gar nicht. Aber der Wasserhahn, das war etwas aus ihrer alltäglichen Welt. Was Durst war, das wussten sie. Und sie kannten mühseliges Wasser suchen. Und sie kannten Angst vor Dürre. Aber einen Ort zu haben, wo ich zweimal drehen kann und all die Sorgen, all die Nöte, all die Anstrengung kommt in meinem Leben nicht mehr vor. Das war's. Zum Wunder für sie wurde das, was mit ihrem eigenen Durst, mit ihrer Hoffnung, mit ihrer Angst, also mit ihrem Leben zu tun hatte. Und genauso vollzieht sich unsere Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Wir können über die Auferstehung in einer Art und Weise nachdenken, dass sie uns so fern ist wie den Buschmännern der Flug in einem Düsenflugzeug. Und das gehört dann irgendwie zur anderen Welt, das sind so hohe Sphären, die sind uns letztlich fremd und auch fern. Ewigkeit, ja, der Himmel, ja klar, da schweben so große, erhabene Dinge über uns und wir werden ganz klein und demütig. Aber Auferstehung kann uns auch ganz nahe kommen. Und zwar so, als wäre in jedem Zimmer unseres Lebens auch so ein Wasserhahn. In das Zimmer, in das deine Kinder gelaufen kommen, wenn du da drin bist. In dem Zimmer, wo du eine E-Mail liest oder einen frohmachenden Brief. In dem Zimmer, in dem du dich normalerweise müde auf das Sofa legst. In dem Zimmer, wo du dein leckeres und manchmal auch interessantes Essen hast. In dem Zimmer, wo du immer wieder mal fragend oder verzweifelt auf- und abläufst. In dem Zimmer, wo sich die Weichen für dein zukünftiges Leben stellen. Und du weißt aber noch nicht wie. In all diesen Zimmern ist auch so ein Wasserhahn. Und er ist bei uns in jedem Zimmer unseres Lebens, dieser Hahn. Und Jesus ist bei uns, weil er dasselbe Leben gelebt hat. Und in diesem Kleinbetrieb unseres Lebens will er den Hahn Jesus mit lebendigem Wasser aufdrehen. Und da geht es dann nicht nur um irgendeinen abgehobenen Himmelstau, mit dem er mich tränkt. Da geht es nicht um fromme Entrückungen, die ich irgendwie spüren soll, sondern es geht um Wasser des Lebens, das in mein Zimmer, in mein Leben hineinkommt und das ich hier auf Erden haben kann. Und dieser Wasserhahn will mich mit all dem versorgen, was ich brauche. Was ich wirklich brauche, wonach ich Durst habe. Da geht es nicht um utopische Dinge. Und er, Jesus, hat uns einen Handgriff gelehrt, wie es dazu kommt, dass das Wasser in unser Leben fließt. Und dazu sind zwei Umdrehungen nötig. Und ich habe euch hier mal ein Bild von einem Wasserhahn mitgebracht. Und ich möchte euch mal bitten, dass ihr nun euer ganzes Augenmerk auf diesen Hahn richtet. Und euch selber hineinversetzt in die Situation eures Lebens, an denen ihr Durst empfindet. Wo ihr sagt, hier brauche ich was. Hier brauche ich was von dir, Gott. Und ich möchte euch durch zwei Umdrehungen mit diesem Hahn führen. die ihr selber tun könnt. Bei der ersten Umdrehung betrachte ich Jesus, wie er selber mitten im Leben ist und war. Er war der, der Kinder gesegnet hat. Er hat den Segen Gottes mitten unter Aussätzigen und Ausgestoßenen wirksam werden lassen. Schwermütige und erstarrte Herzen hat er wieder aufgetaut. Und wenn ihm feindselige Menschen zusetzen, schnappte seine Herzenstür nicht zu, sondern er liebte sie weiter. Niemanden, der mit einer Not oder einer Frage zu ihm kam, ist ohne Antwort und Hilfe weggegangen. Niemand. Also, inmitten von Angst und Schmerz, inmitten dieser Welt, war die segnende Hand von Jesus bei den Menschen immer da. Und so ist Jesus, an den ich glaube. So war er für andere Menschen, so ist er auch für mich. Für mich. Und so wie er damals in allem war, was Menschen erlebt haben, für alles da war, wo ihn nichts überforderte, so ist er auch in allem, was in mein Leben kommt, gegenwärtig. Wow! Und nun die zweite Umdrehung. Mit diesem Wissen, wer Jesus ist, drehe ich den Hahn nun weiter. Und dabei entdecke ich, dass es in meinem Leben nur so von Signalen wimmelt, dass ich von ihm geliebt bin und dass er mir Botschaften sendet und dass mir Aufgaben von ihm in meinem Leben gestellt werden. Mein Leben läuft in keiner Tristesse ab. Es ist niemals nur alltagseinerlei. Es rollt nicht mechanisch und eintönig dahin. Wie kann es auch anders sein, wenn Jesus, der Auferstandene, in meinem Leben gegenwärtig ist? Und so bin ich in allem, was mir geschieht, in einem lebendigen und immer stattfindenden Austausch mit ihm. Und in jedem Menschen, der mir begegnet, in jedem Kummer, der mich trifft, in jedem Spaß, der mich zum Lachen bringt, das gibt's auch, steckt eine Nachricht von Gott darin, dass er mich liebt. In allem. Und in jeder dieser Nachrichten ist ein, sagen wir es mal so, ein Anhang, ein Attachment, ein Spezialgruß enthalten. Mit dem einen fordert er mich zur Dankbarkeit auf. Ein anderer tröstet mich. Ein anderer Anhang enthält eine Prüfungsaufgabe. Ein anderer wiederum eine große Gnade, die mich glücklich macht. Und dann öffne ich den Hahn und sehe, dass in meinem Leben ein permanenter Austausch stattfindet. Alle Themen, die mir das Leben stellt, sind verbunden mit einer Nachricht von ihm, weil er in meinem Leben ja in allem gegenwärtig ist. Und diese Anhänge, diese Spezialgrüße, die ich so bekomme in meinem Leben von ihm, die sind mir nicht immer gleich klar. Aber ich mache mich ans Werk, sie zu entziffern. Ich lasse mich auf das Gespräch mit ihm ein. Ich frage ihn, was das bedeutet. Ich klage ihm mein Leid. Ich ehre ihn für seine Gnade. Komme ins Gespräch mit dem Auferstandenen, der gesagt hat, allen, die an ihn glauben, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich bin bei dir in deinem Leben. Ich bin bei dir in jedem Zimmer, in dem ich mit dir reden möchte über deinen Durst und was Wasser des Lebens für dich bedeutet. So viel zum Wasserhahn. Es gibt in der Bibel die Erzählung von zwei Männern, das ist ja so ein österlicher Text. Die haben das so gemacht und haben den Auferstandenen so erlebt. Sie waren unterwegs, sie verließen Jerusalem. Und die Zeichen, die auf die Auferstehung von Jesus hindeuteten, denn sie haben es gesagt bekommen, haben sie eher verwirrt als gläubig gemacht. Sie führten trostlose Gespräche. Und Jesus war ihnen durch das, was ihnen berichtet wurde, das Grab ist leer, die Engel haben was gesagt, war er ihnen nur rätselhafter geworden. Das hat ihnen nicht geholfen. Das hilft den meisten heute übrigens auch nicht so richtig gleich. Sie kommen nicht auf die Idee, aus dem, was sie gehört haben, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Ihre Verwirrung wird nur größer und das Mühlrad im Kopf dreht sich schneller. Erst als Jesus, der Lebendige, sich geheimnisvoll und von ihnen zunächst unerkannt sich zu ihnen gesellt hat und als sie ihn, von ihm die großen Linien der Bibel ausgelegt bekam, als er mit ihnen redete, da begann ihr Herz zu brennen. Da, wo sie ihm ihre Fragen gestellt hatten und Antworten bekommen hatten. Und es war nicht die Nachricht von der Auferstehung, die sie überzeugt hat und zum Brennen gebracht hat, die sie mit Lebenswasser übergossen hat. Da sind sie, denke ich, wie wir. Es war die Gestalt des Auferstandenen selber und sein Wort. Das hat sie zum Leben gebracht. Also, ihr Lieben, sucht nach den Wasserhähnen in euren Zimmern und dreht diese in diesem Sinne auf. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Fällt dir das jetzt leichter zu sprechen? Dann lebe damit. Amen. Ich möchte mit uns noch beten.